Brandwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der die Neugier entfacht. Von ProWissen Potsdam mit Forschenden aus Brandenburg. Neugierig, direkt und mittendrin.
Erstmal herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Ja, vielen Dank.
Also ich habe hier heute einen ganz besonderen Gast. Es geht nämlich ums Thema Mikroplastik und da habe ich keinen anderen Gast nämlich, außer die Paula Leupold. Die ist gerade Doktorandin beim Max-Delburg-Center. Und was bedeutet Doktorandin eigentlich? Also wie kann man das denn so verstehen?
Genau, ja, danke für die Begrüßung erstmal, Minel. Genau, also ich bin Doktorandin und das bedeutet, ich habe mein Studium quasi schon fertig. Ich habe Biochemie vorher studiert und mache jetzt meinen Doktor. Also man kennt so, manche Leute laufen rum, die heißen dann Doktor sowieso. Und das bin ich dann vielleicht in ein paar Jahren. Das bedeutet, nach dem Studium habe ich mir gedacht, ich mache jetzt nochmal ein großes Forschungsprojekt, wo ich mich in ein Thema richtig tief reinarbeite und forsche jetzt daran. Und das ist eben unter anderem das Mikroplastik-Thema. Und das heißt, ich untersuche jetzt da eine bestimmte Fragestellung zu dem Thema. Ganz intensiv für so 3, vielleicht wird es auch 4 oder 5 Jahre.
Okay,
und schreibt dann eine große Arbeit darüber.
Ich hoffe, das wird bei dir nicht so lange dauern. Das wäre schon ziemlich schade.
Das werden wir sehen, genau.
Ja. Du arbeitest bei der Biochemie.
Genau, aus der Biochemie komme ich.
Genau. Wie bist du dazu überhaupt gekommen? Also für dich stand ja kurz ein Medizinstudium in Betracht, habe ich gelesen. Wie bist du jetzt zu deiner jetzigen Entscheidung? Also warum doch nicht das Medizinstudium?
Mhm. Ja, du bist gut informiert. Genau, also ich habe nach der Schule damals überlegt, ob ich Medizin studiere, weil ich eben ganz interessant fand, wie Krankheiten entstehen. Also was macht uns krank und was passiert da in dem Körper? Und habe dann aber festgestellt, dass das ja zwar auch Teil der Medizin ist, aber die meisten Mediziner werden ja am Ende Arzt. Mhm. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich die Biochemie entdeckt und habe festgestellt, dass das eigentlich genau das Fachgebiet ist, das sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Also welche Prozesse finden in unseren Zellen und dementsprechend in unserem Körper statt? Und was gibt es für Einflüsse von Krankheiten, von Umwelteinflüssen, die diese Prozesse eben irgendwie ja, aus dem Ruder bringen können und dann eben dazu führen, dass wir krank werden?
Okay. Das klingt schon mal nach einem großen Plan, den du hattest, aber dein jetziger Beitrag auf jeden Fall finde ich auch schon sehr beeindruckend. Wir haben ja jetzt das Thema Mikroplastik und jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal wissen, das ist sowas wie ein Fachbegriff. Was versteht man denn unter Mikroplastik? Was ist das? Und wie kommt Mikroplastik überhaupt zustande?
Mhm. Also Mikroplastik besteht ja quasi aus 2 Wörtern, Mikro und Plastik. Ich glaube, was Plastik ist, wissen wir alle. Also ein künstlich hergestelltes Produkt, das meistens auf Erdölbasis quasi hergestellt wird und für ganz viele verschiedene Sachen verwendet wird. Und Mikro heißt ja, es ist etwas ganz Kleines. Und wenn man es ganz genau nehmen will, heißt Mikroplastik sind Plastikteile, die kleiner sind als 5 Mikrometer.
Ei, das ist...
Das ist ganz, ganz klein. Also man
weiß
ja... Wie
kann man sich das so vorstellen? Also von so einer Größe hat man da so ein Beispiel oder gibt es kein anderer Stoff, der so klein ist?
Doch, es gibt ganz viele andere Sachen, die so klein sind. Aber man ist da schon so auf der Größe von Zellen unterwegs. Also das ist nicht mehr unbedingt was man mit dem Auge sehen kann. Sorry, ich muss mich korrigieren, das sind nämlich 5 Millimeter.
Ei.
Das kann man tatsächlich noch sehen, also so ungefähr ein halber Zentimeter, wenn man sich so ein Lineal vorstellt. Da sind ja immer diese Millimeterstriche auch drauf. Also alles, was kleiner ist als 5 Millimeter, gehört zu Mikroplastik. Und dann aber wirklich im Mikrometerbereich. Also alles, was auf dem Lineal zwischen diesen kleinen Millimeterstücken, Streifen, dankeschön. Alles, was dazwischen passt und noch viel kleiner ist, gehört in den Bereich Mikroplastik mit rein. Und wenn man dann noch kleiner wird und dann muss man inzwischen schon unter hochauflösenden Mikroskopen danach suchen, dann kommt man in den Nanometerbereich. Das ist also nochmal 1/1000 davon, was man so auf dem Lineal messen könnte. Und dann kommt man quasi zum Nanoplastik. Das wird also quasi nochmal extra unterteilt. Alles, was kleiner ist als 1 Mikrometer, ist Nanoplastik.
Das gibt es auch. Also das ist nochmal eine Unterkategorie von Mikroplastik?
Genau, man könnte, also entweder man sagt, man betrachtet die getrennt und sagt eben, okay, der 1 Mikrometer ist eine scharfe Grenze, alles was kleiner ist, ist Nanoplastik, alles was größer ist, ist Mikroplastik. Oder man sagt eben, Nanoplastik ist eine Teilkategorie, ist eben das ganz, ganz kleine Mikroplastik. Genau, und das ist eben in der Wissenschaft in dem Sinne wichtig oder interessant, diese Unterteilung, weil je kleiner ein Teil ist, desto einfacher ist es natürlich für dieses Plastikpartikel in dem Fall, irgendwo hinzukommen.
Okay, dann, ich glaube, da kommt man direkt zu so einer Frage, nämlich, wie nehmen wir denn überhaupt Mikroplastik zu uns? Also dein Bereich ist ja zu dieser Erforschung Mikroplastik überhaupt im Körper, also auch speziell im Gehirn und was das auch so für Folgen haben kann. Mhm. Jetzt würde ich aber mal gern wissen, wie kommt das denn überhaupt in unseren Körper? Hast du da so Beispiele? Also das ist ja so unglaublich klein. Wie kommt das dann überhaupt zu uns?
Mhm. Genau, ich hole vielleicht noch mal ein bisschen aus. Du hattest ja in deiner vorherigen Frage auch danach gefragt, wo das eigentlich herkommt oder wie das entsteht oder wo man das findet. Also Mikroplastik zum Großteil entsteht durch Degradation, also durch den Abbau von großen Teilen von Plastik. Also wenn man zum Beispiel an so eine Plastiktüte denkt, die jemand nicht richtig weggeschmissen hat oder die eben vielleicht tatsächlich recycelt wurde, aber das Recycling endete dann eben damit, dass es auf irgendeiner Mülldeponie im Ausland gelandet ist, wo es sich angesammelt hat und dann der Wind hat es weggetragen und dann ist es vielleicht im Meer gelandet. Mhm. Und dann schwimmt es da so rum und durch den Wind und das Wasser und die Sonne zersetzt sich diese Tüte langsam immer und so brechen so kleine Stückchen ab und dadurch entsteht eben Mikro und im Endeffekt auch Nanoplastik oder auch Reifenabtrieb zum Beispiel. Also wenn wir Autoreifen haben, die ganze Zeit über die Straße rollen, das sind ja an sich, ist das quasi auch eine Form von Plastik, bei der durch die Reibung eben auch kleine Teile abgerieben werden, die dann in die Umwelt gelangen. Und wie nehmen wir das dann auf? Wenn das natürlich überall in der Umwelt landet, im Wasser, auf den Feldern und so weiter und so fort, nehmen wir das dann über die Luft auf, die wir atmen oder eben auch über das Essen, was wir essen. Man weiß zum Beispiel, dass gerade Fisch zum Beispiel relativ hohe Mikroplastikkonzentrationen aufweisen kann. Und ja, also Essen, Trinken, Nahrung. Man weiß auch zum Beispiel, wenn man aus Plastikflaschen trinkt, dass diese Plastikflaschen eben auch Plastikpartikel in das Wasser abgeben, die man dann eben mittrinkt.
Hat das denn auch irgendwie Folgen, wenn man das zu sich nimmt? Also ich meine, das wäre jetzt eigentlich nicht so schlimm, wenn man sagt, jetzt man nimmt es auf, wenn es ja jetzt keine Probleme gäbe. Aber ich glaube, da gibt es schon einen Haken, wenn man das zu sich nimmt. Oder kannst du da was zu sagen?
Genau, also das Gute ist, nicht jedes Mikroplastikstückchen, was in unseren Körper gelangt, wird tatsächlich auch aufgenommen, aber eben ein kleiner Prozentteil davon wird aufgenommen. Also
wie viel wäre das so? Wie viel?
Das ist ganz schwer abzuschätzen, weil dazu müsste man ja alles messen, was in den Körper reingeht. Und dann messen, was wieder rauskommt und wie viel fehlt da jetzt.
Okay,
und das ist quasi unmöglich, auch weil man zum Beispiel gerade diese ganz, ganz kleinen Nanoplastikpartikel kaum nachweisen kann. Also es gibt ganz wenige Methoden, die diese kleinen Partikel überhaupt detektieren können und die dann zuverlässig auch alle detektieren können. Aber es gibt verschiedene Versuche, die dann eben zum Beispiel messen, wenn ich zum Beispiel in Mausversuchen, in der Wissenschaft werden ja doch häufig noch Tierversuche gemacht, um solche systemischen Effekte, also Auswirkungen auf den ganzen Körper zu untersuchen. Wenn ich denen Futter gebe, wo eine bestimmte Konzentration von Plastik drin ist.
Also wird das wird sogar richtig getestet, also ja, was
ja,
da
genau.
So passiert. Okay.
Und dann wird zum Beispiel getestet, wenn ich Futter denen gebe, wo Plastik ein bisschen drin ist. Wie viel davon landet zum Beispiel im Darm, also wie viel wird in die Darmzellen aufgenommen oder wie viel davon findet man später im Blut? Weil das Blut ist tatsächlich das, was es dann natürlich über den ganzen Körper verteilt. Also es wird erstmal über die, wenn wir jetzt über Mikroplastik, Nanoplastik reden, das über die Nahrung aufgenommen wird, wird es natürlich erstmal im Darm aufgenommen. Und dann haben wir da ganz viel Adern, die das ganze Gewebe natürlich dort durchbluten und Nährstoffe eigentlich von dort wegtransportieren sollen. Aber genauso, wenn Mikroplastik durch diese Zellen eindringt und in die Blutbahn eindringt, wird das natürlich mittransportiert. Und dadurch kommt es dann eben zum Beispiel auch ins Gehirn. Und das ist eben das, was mich auch interessiert.
Okay, hast du denn da so Beispiele, was denn so für Konsequenzen es sein können? Was passiert dort? Gibt es da Symptome beispielsweise oder Folgen, die wirklich gravierend beispielsweise für Entwicklung, für junge Menschen gefährlich sein könnten?
Mhm, genau, also das ist wirklich ein Forschungsbereich, der noch sehr, sehr neu ist. Das kommt jetzt so in den letzten 5 bis 10, 15 Jahren vielleicht, dass da wirklich die Molekularbiologen quasi, also die, die sich mit diesen Vorgängen in den Zellen beschäftigen, dass die darauf schauen. Und was man eben sieht in verschiedenen Studien ist unterschiedliche Sachen. Also zum Beispiel, dass wenn dieses Mikroplastik in Zellen aufgenommen wird, die Zellen das insgesamt schon mal nicht so cool finden. Also dass die zum Beispiel Entzündungsreaktionen hervorrufen oder man vermutet auch, dass sich an diesen Plastikpartikeln, dadurch, dass die so klein sind und häufig, die haben halt eine bestimmte Oberfläche, an die sich wahrscheinlich Proteine zum Beispiel gut anlagern können. Und diese Proteine sollen eigentlich eine Funktion in der Zelle erfüllen und müssen eigentlich haben die einen Ort, wo sie hin sollen, um diese Funktion zu erfüllen. Wenn die sich jetzt aber plötzlich an diese Mikroplastikpartikel anlagern, können sie das natürlich nicht mehr tun.
Ja, also das heißt also auch, dass spezielle Zellen und in dem Fall beispielsweise Proteine Mikroplastik schon aufnehmen können. Oder wie habe ich das jetzt? Also
genau, also es ist wahrscheinlich unspezifisch, weil Mikroplastik, also zum Beispiel, wenn man zum Beispiel an Neuronen denkt, also an die Gehirnzellen, die Signale übertragen, dann hast du vielleicht schon mal gehört, wenn man da zum Beispiel eine Signalübertragung hat, dann ist es ja ein sehr gerichteter Prozess.
Ja.
Da kommt quasi ein Signal über eine Neuron rein und dann wird da ein Botenstoff abgegeben und der wird von einer anderen Zelle aufgenommen. So ist das wahrscheinlich beim Plastik nicht, sondern dass das eher ein ungerichteter Prozess ist. Also das Plastik wird unspezifisch, sagt man, von den Zellen aufgenommen. Die nehmen das einfach erstmal auf, durch Zufall oder vielleicht auch, weil die Zelle eigentlich irgendwas, was neben dem Plastik war, aufnehmen wollte. Und es kommt dann so durch einen Unfall mit in die Zelle rein. Und was wir dann sehen ist, die Zelle kann dann damit nichts anfangen. Also wenn die Zelle normalerweise etwas aufgenommen hat, was sie eigentlich nicht haben will, dann versucht sie das abzubauen und zu sagen, nee, das hier ist Müll. Dann gibt es so bestimmte Teile in der Zelle, in denen die Zelle solche Sachen abbaut. Also wirklich zerlegt, bis es nicht mehr da ist und dann wieder verwenden kann. So ein bisschen wie Recycling.
Also das macht die Zelle richtig. Also die hat da.
Genau, für andere Sachen. Aber für das Mikroplastik
macht sie das
hat die Zelle natürlich nichts, weil unsere Zellen können Mikroplastik oder Plastik allgemein eben nicht verwerten. Es gibt bestimmte Bakterien, die zum Beispiel Plastik abbauen können, aber unsere Zellen können das nicht. Das heißt, über die Zeit, wenn Plastik in den Körper gelangt und wenn Plastik in das Gehirn gelangt, dann sammelt sich das da einfach an und die Zellen nehmen das eben auf und dann bleibt es aber da.
Okay. Wenn wir das aufnehmen und die Zellen können das eigentlich nicht so richtig wieder abgeben, dann sammelt sich das ja richtig. Mhm. Gibt es denn da auch Gewebe oder Organe, die das machen, oder machen das wirklich nur die Zellen?
Alle Organe in unserem Körper sind ja, wir haben einen ganzen Körper, einen ganzen Organismus und dieser Organismus hat verschiedene Organe. Und wenn man dann in die Organe weiter reinzoomt, dann sind diese Organe eben aus Zellen aufgebaut. Und man findet aber teilweise Unterschiede, zum Beispiel in diesen Organen, dass nicht alle Zelltypen, also verschiedene Arten von Zellen, gleich viel Mikroplastik aufnehmen. Also man zum Beispiel in unseren Versuchen, was wir sehen, ist im Gehirn, vielleicht muss ich das dann auch noch erklären, wir arbeiten mit Gehirnorganoiden, man könnte auch sagen Mini-Gehirn. Also das sind quasi ganz kleine Zellansammlungen, die so ähnlich aufgebaut sind wie ein menschliches Gehirn. Und die werden dadurch produziert, dass man menschliche induzierbare Stammzellen, heißt das. Also das ist eine Technik, die wir heutzutage haben. Man kann zum Beispiel Hautzellen von einem Menschen nehmen und dann kann man die reprogrammieren, dass die wieder wie Stammzellen sich benehmen. Also Stammzellen sind ja die Zelltypen, die sich in alle anderen verschiedenen Zelltypen entwickeln können. Das heißt, wir haben jetzt also Stammzellen, die in alles Mögliche sich entwickeln werden. Und wir geben denen quasi eine Nahrung, die ihnen sagt, werd mal zu einem Gehirn. Das ist ganz einfach.
Was bringt uns das? Also
dadurch können wir quasi ein Gehirnmodell im Labor entwickeln, an dem wir verschiedene Sachen testen können. In unserem Fall eben, okay, wenn wir jetzt so ein kleines Gehirn haben, das ist so ein bisschen wie ein sich entwickelndes menschliches Gehirn, wie wenn du jetzt ein Baby hättest zum Beispiel, das sich gerade entwickelt. Was passiert, wenn dieses Gehirn jetzt Mikroplastik ausgesetzt ist? Und wie reagieren die Zellen darauf? Welche Zellen nehmen das jetzt auf und so weiter? Und das Gute ist eben, man braucht dafür keine Maus zum Beispiel.
Okay.
Man hat jetzt ein Gehirnmodell, aber man braucht kein Tier dafür. Und natürlich könnten wir ja keine richtigen menschlichen Gehirne für unsere Forschung nehmen. Mhm. Das ist ethisch nicht vertretbar quasi.
Ja, das sehe ich, glaube ich, ähnlich. Genau, also das bedeutet, ihr könnt daraus aus diesen Mini-Gehirnen, nenne ich das jetzt mal, könnt ihr quasi richtig damit arbeiten und richtig Sachen testen, also wie reagiert was.
Genau.
Jetzt muss man aber auch mal darüber sprechen, was meist man denn nicht? Also welche Bereiche über Mikroplastik im Körper gibt es denn, über die ihr nicht Bescheid wisst? Also in welchen Bereichen, wo man da noch mehr arbeiten sollte dran?
Überall quasi. Also wie ich schon gesagt habe, die Forschung ist ja noch relativ neu. Also ich glaube, was man relativ zuverlässig inzwischen sagen kann, ist eben, dass Plastik ist überall. In bestimmten Organen findet man es mehr als in anderen. Also zum Beispiel gibt es eine relativ neue Studie, die darauf eingeht. Die haben getestet verschiedene Gewebeproben vom Gehirn, von der Leber und von der Niere und haben eben gefunden, dass im Gehirn sich am meisten Plastik angesammelt hat. Aber man weiß eben noch relativ wenig über die genauen Auswirkungen davon. Also welche, ich habe jetzt schon angesprochen, man weiß so ein bisschen, welche Zellprozesse durch dieses Plastik angestoßen werden, wie eben Entzündungsreaktionen oder dass sich das ansammelt und wahrscheinlich sich Proteine an dieses Plastik anlagern. Aber welche Auswirkungen das jetzt zum Beispiel medizinisch hat, ist noch sehr schwer zu sagen.
Also da siehst du für dich die größte Lücke quasi drin in dem Bereich.
Genau.
Also gibt es überhaupt einen Bereich auf dieser Welt, der kein Mikroplastik hat?
Die kurze Antwort? Nein.
Oh, ist das alles von uns Menschen? Also Plastik selber kommt ja auch von uns. Es gibt gar keinen Raum mehr auf dieser Erde, der quasi nicht von uns Menschen kontaminiert wird.
Nein, also egal, wo bisher nach Plastik gesucht wurde, ob es in den Tiefen der Meere oder auf den abgelegensten Inseln war, man findet irgendwie immer Plastik.
Okay,
das ist... Man findet immer Mikroplastik. Und also man kann, ich habe das mal gemacht, durch Zufall, man kann auf Google Maps irgendwo in den Pazifik, also auf der anderen Seite der Welt, wo eigentlich nur noch Wasser ist, auf irgendeine unbewohnte Insel reinzoomen. Und manchmal gibt es da durch Zufall Google Street View, weil vielleicht irgendjemand mal da mit dem Boot hingefahren ist und sich dachte, ach, das kartiere ich jetzt mal. Und dann läuft man da an dem Strand lang, wo keiner wohnt und wo 100 Kilometer Umkreis niemand wohnt und da liegt Müll am Strand und hauptsächlich eben Plastikmüll. Und der liegt dann da für Jahrzehnte und wird eben von den Elementen immer weiter abgebaut. Und deswegen haben wir eben überall Plastik.
Das heißt, da haben wir schon ein gutes Beispiel dafür, dass quasi aus einer Mülltüte, die man jetzt mal am Strand sieht, dass da auch schon Mikroplastik draus werden kann.
Genau.
Jetzt muss man aber mal auch mal wissen, wie können wir uns denn dafür schützen? Wir wissen ja, dass es Folgen hat. Wie schützen wir uns davor? Gibt es eine Möglichkeit, sich zu schützen?
Ja, also man kann... Seine Exposition, sagt man, also dem, wie viel Mikroplastik man ausgesetzt ist, natürlich ein bisschen reduzieren. Ganz weg davon kommt man nicht. Eben wie gesagt, es ist überall, man müsste aufhören zu atmen, um kein Mikroplastik mehr über die Luft aufzunehmen oder weiß ich nicht, wir müssen dann doch zum Mars umziehen und kein Plastik mehr mitnehmen, damit wir den nicht auch noch verseuchen. Aber man kann natürlich kleine Sachen machen. Ich habe schon gesagt, zum Beispiel Wasser aus Plastikflaschen hat Mikroplastik. Wenn ich jetzt auf meine eigene Edelstahlflasche oder Glasflasche umsteige und da eben mein Leitungswasser reinfülle, dann habe ich schon mal keine Plastikflasche.
Also auch Leitungswasser?
Also klar, Leitungswasser hat vielleicht auch ein bisschen Mikroplastik, ne? Das müsste man dann auch wieder testen. Das kommt dann auch wieder drauf an, wo man ist. Aber höchstwahrscheinlich hat es deutlich weniger als Wasser, was du direkt aus einer Plastikflasche trinkst. Genauso, wir haben wahrscheinlich alle so ein paar Dosen zu Hause, in denen wir Essen transportieren oder in denen wir Essen wegfrieren. Und ganz viele davon uns haben bestimmt auch Plastikdosen zu Hause. Das ist natürlich auch nicht so ganz optimal. Ich habe auch noch ein paar Plastikdosen zu Hause, die ich jetzt natürlich nicht einfach wegschmeißen will, Aber was ich zum Beispiel nicht mache, ist, ich stelle die nicht mehr in die Mikrowelle.
Ich muss ja mal sagen, du bist hier gerade perfekt mit meinen Themen, denn du springst gerade von selber schon auf das letzte Thema, wo ich dann auch gleich mal kurz einen Schlussstrich ziehen werde. Nämlich, achtest du jetzt mit deiner Forschung, die du selber machst, achtest du dann selber mehr drauf? Also wenn du jetzt über die Konsequenzen, über alles Bescheid weißt, achtet man denn da mehr drauf?
Ja, also so bestimmte Sachen mache ich nicht mehr oder so bestimmte Sachen werden einem mehr bewusst. Also zum Beispiel bei uns im Labor, es ist unglaublich, wie viel Plastik wir eigentlich im Labor verwenden. Also für die Hörer, die noch nie in so einem wissenschaftlichen Labor gestanden haben, aber wir machen eben viel Zellkultur, in denen wir also Zellen oder wie ich vorhin gesagt habe, unsere Organoide anziehen müssen in so kleinen, wie so Petrischalen quasi. Wenn jemand schon mal in der Schule eine Petrischale gesehen hat, die können aus Glas sein, aber meistens sind die aus Plastik. Heißt, wir wachsen unsere Organoide in Plastikschalen. Und wenn wir da etwas reinpipettieren wollen, wie Wasser oder so, dann unsere Pipettenspitzen sind aus Plastik. Alles ist in Plastik eingeschweißt und so weiter und so fort. Also wir produzieren schon so viel Plastik. Und das ist schwer zu reduzieren, aber zum Beispiel privat ist es einfacher. Mhm. Ich wollte mir ein neues T-Shirt kaufen und ich war bei einem nicht weiter genannten Bekleidungsgeschäft und bin da durch die Regale gegangen. Und wenn man da auf die Labels guckt, woraus die Kleidung gemacht ist, dann findet man ganz viel Polyester zum Beispiel.
Ja.
Und Polyester ist an sich auch einfach nur ein Plastik. Also ganz viel von unserer Kleidung ist eben auch Plastik. Und gerade durch das maschinelle Waschen, wenn man die Kleidung eben in die Waschmaschine gibt und da den ganz normalen Spülgang reinmacht, dadurch wird auch ganz, ganz viel Plastikpartikel, diese Mikroplastikpartikel, freigesetzt.
Auch wenn man zum Beispiel keine Waschmaschine hat oder Handwäsche sogar noch
macht. Ja, genau. Da würde es natürlich auch freigesetzt werden.
Ja.
Das heißt, wenn man da zum Beispiel eher darauf achtet, Kleidung zu kaufen, die aus natürlichen Materialien wie Baumwolle produziert ist, dann hat man da schon mal eine Mikroplastikquelle reduziert.
Okay. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Themen. Wenn wir jetzt einmal darauf zurückblicken, das heißt eigentlich, wir können uns nicht davor richtig schützen, man kann privat darauf achten, aber richtig, es wird immer irgendwo zu finden sein und ich glaube, mit diesen Worten werde ich auch schon mal Danke sagen. Aber da gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, ich habe gehört, du hast uns eine Kleinigkeit mitgebracht, über deine Forschung, nämlich irgendwas, also es muss ja irgendwas mit Mikroplastik zu tun haben, ihr könnt vielleicht schon mal raten zu Hause, aber ich glaube, ich bin schon mal ein bisschen gespannt, was Paula da so dabei hat.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Du wirst dich vielleicht erstmal wundern.
Ja.
Ich habe einen Plastiklöffel mitgebracht.
Okay, darauf wäre ich vielleicht jetzt doch nicht gefasst gewesen. So, jetzt sag mir mal, was hast du dir denn dabei gedacht?
Genau, also der Plastiklöffel ist stellvertretend, wir haben vorhin schon kurz von dieser Studie gesprochen, die eben die verschiedenen Gewebe untersucht hat, also Gehirn, Niere und Leber, auf wie viel Plastik da drin zu finden war. Mhm. Und da ich mich ja für das Gehirn interessiere, ist das Gehirn das, wo ich am meisten in dieser Studie interessiert war. Und die haben eben ausgerechnet, wie viel Plastik sie in ihren Gehirnproben gefunden haben und wie viel Plastik quasi insgesamt in diesen Gehirnen, die sie untersucht haben, drin war.
Okay.
Und im Durchschnitt war das Plastik, was in diesen Gehirnen drin war, von mehreren Menschen, die eben untersucht wurden, die waren so um die 50 Jahre im Durchschnitt, war das genug Plastik, genug Mikroplastik, um daraus einen Plastiklöffel zu machen.
Oh, das ist ganz schön viel, würde ich mal sagen, wenn man mal überlegt, Mikroplastik ist ja unglaublich klein.
Genau.
Also man sagt zwar ab 5 Millimeter, aber eigentlich kann man das schon unter Millimeterbereiche rechnen.
Genau.
Dass das einen ganzen Löffel, wie groß kann man den jetzt mal so schätzen?
Ja, ich habe hier einen Teelöffel mitgebracht. Ja. Ich weiß nicht, wie viel genau der wiegt, aber das sind quasi ungefähr 5 Gramm Mikroplastik hatte jede von diesen untersuchten Personen im Gehirn.
Das muss man sich mal vorstellen, dass so ein Mikroplastik, was aus den kleinsten Partikeln besteht, wahrscheinlich noch nicht mal ein Gramm wiegt.
Das ist natürlich viel, viel weniger.
Das ist krass. Und ich glaube, damit würde ich auch schon zum Schlusswort kommen. Danke, dass du da warst. Auf jeden Fall danke für die vielen Fragen, die du beantwortet hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr hört auch bei den nächsten Folgen weiter rein. Und dann beende ich hiermit auch unsere Folge. Und danke, dass ihr alle zugehört habt. Schaltet auch gerne nochmal ein.
Danke, Minin.
Das war Brandwissen. Junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der eure Neugier entfacht. Produziert von ProWissen Potsdam in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern, den wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und Hochschulen. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bleibt neugierig.